Am Ende eines Gottesdienstes stand der Pastor der Gemeinde an der Ausgangstür und hat jeden seiner Gemeinde noch verabschiedet, ihm die Hand gegeben. Das ist so in einigen Ländern üblich, auch in einigen Gemeinden in Deutschland. Und nun kam dort ein junger Mann, der nicht lange in der Gemeinde war. Er sagte: "Vielen Dank, Herr Pastor, für die gute Predigt. Sie hat mir wirklich geholfen." "Meine Antwort ist ja. Was ist Ihre Frage?" Der Pastor war ein bisschen verwirrt, murmelte was von Dankeschön und so weiter, und dann trennten sie sich. Nächsten Sonntag das gleiche wieder. Der junge Mann kommt bei dem Pastor vorbei, gibt ihm die Hand zum Gruß am Ende des Gottesdienstes. Er bedankt sich wieder für die Predigt, die ihm geholfen habe, und sagt: "Meine Antwort ist ja. Was ist Ihre Frage?" Der Pastor stammelt wieder, irgendwie ein bisschen Verlegenheit. Er wusste nicht so recht, worauf der Mann hinaus wollte. Und sie trennten sich wieder. Und am dritten Sonntag wiederholte sich das Ganze nochmal. Und schließlich sagte der Pastor: "Wir treffen uns mal auf dem Kaffee." Dann hat er ihn gefragt, was das denn mit dieser Frage soll. Der junge Mann erzählt ihm, dass er tief in Sünden als Drogenabhängiger gelebt hat und dass er in diese Gemeinde hineingebracht wurde und dort das Evangelium gehört, verstanden hat und sich bekehrt hat. Und aus Liebe zu seinem Herrn möchte er sein Leben Gott geben. Egal was es ist, er wird alles machen. Auch wenn es einfach nur Staubwischen und Putzen ist, er wollte dienen. Und seine Antwort war ja, er brauchte nur die Frage, irgendetwas tun zu können für den Herrn. Das ist die Einstellung eines Dieners. Das ist nicht einer, der einen Dienst will und damit meint, ein Amt zu bekommen, sondern das ist einer, der sagt: "Ich bin bereit, Sklave zu sein und euch die Füße zu waschen, euren Boden sauber zu machen, die Stühle zurechtzustellen, am Ende das als Letzter das Licht auszumachen und als Erster die Tür aufzumachen." Was auch immer, ich sage ja. Und ich wünsche, dass ihr alle diese Einstellung bekommen könntet von Gott, ihm zu sagen: "Herr, meine Antwort ist ja. Was ist deine Frage? Was ist dein Befehl? Was ist die Gabe, die du mir gegeben hast, mit der ich dir unter den Umständen und den Voraussetzungen dienen soll, die du bestimmst?" Denn wenn er der Herr ist und ich der Knecht, oder wir müssen eigentlich mehr sagen Sklave, denn die Bibel spricht dort, wo Knecht steht, meistens von einem Sklaven, dann kann ich nicht sagen: "Ja, ich diene dir, aber nur zu den und den Bedingungen, so wie ich das meinem Chef gegenüber sage. Ich bin bereit zu arbeiten, aber nur so und so viel Zeit meines Lebens gebe ich. Und natürlich will ich was dafür haben. Und wenn seine Bedingungen zu hart werden, ziehe ich mich zurück." Mit Jesus können wir das so nicht machen, wenn wir seine Kinder und seine Knechte sind. Zur Erinnerung, ihr wisst, wir sind in Epheser 4, sozusagen dem Gipfel des Berges. Und nun schauen wir von dort runter, was Gottes Plan für die Gemeinde ist. Wir haben letztes Mal, ich erinnere nur daran, darüber von vier hilfreichen Wahrheiten gesprochen für das Gemeindewachstum. Wachstum geht von Christus aus. Wachstum wird von der ganzen Gemeinde vollbracht. Wachstum wird zur Erbauung der Gemeinde vollbracht. Und Wachstum wird durch Liebe vollbracht. Und dieser zweite Punkt, Wachstum wird von der ganzen Gemeinde vollbracht, den habe ich letztens nur kurz erwähnt und möchte heute mein Augenmerk darauf halten. Der rote Faden dieses 16. Verses, der heute aber nicht den ganzen, das alles einnehmen wird, war: Der ganze Leib vollbringt das Wachstum des Leibes. Anders ausgedrückt, jeder von uns hat seinen Teil beizutragen. Dieser ganze Abschnitt, Kapitel 4, Vers 11 bis 16 aus Epheser, beschäftigt sich mit dieser Situation der Gabe. Nun nicht eher die Verse davor auch. Aber dieser Abschnitt sagt uns etwas über Gottes Plan mit der Gemeinde aus. In den Versen 11 bis 12 geht es um die Gabe. Lehrer, die Gabe an die Gemeinde, nicht an jeden Einzelnen, sondern die Gabe an die Gemeinde. Lehrer, die lehren. Im Vers 4,13 haben wir über die Absicht Gottes gesprochen. Wozu ist diese Lehre, der Lehrer in der Gemeinde? Für die Zurüstung. Und dann haben wir in den Versen 14 bis 16 mehr über das Ziel und die Ausführung bis zu dem Ziel gesprochen. Das ist die Zurüstung, die vollkommen macht. Und um diese Zurüstung möchte ich heute noch einmal euch bitten, mehr auf Augenmerk darauf zu halten. Denn diese Zurüstung, die tut nicht der Älteste an die Gemeinde. Er ist ein kleines Rädchen dabei. Er ist nicht ganz wegzuschmeißen. Aber die Zurüstung aneinander tut die Gemeinde selber. Die Ältesten, die Lehrer oder auch die Bibel als Wort, was wir heute als Apostel- und Prophetengrundlage haben, die lehrt, die rüstet zu. Und diese zugerüsteten Menschen miteinander, die sollen einander vollkommen machen. Lasst uns nochmal Epheser 4, Verse 11 bis 6 lesen, die heute den Hauptteil der, also die Hauptgrundlage der Predigt darstellen. Aber es wird mehr ein breiteres Thema um die Gaben sein. Er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen. Ich habe mich vorhin versprochen, Geschwister. Die Zurüstung, das machen die Ältesten, die Lehrer. Ja, die rüsten die Gemeinde zu, aber das einander vollkommen machen, das ist das, was eure Aufgabe ist. Also diese Leitung ist zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig, oder ihr erinnert euch, die Wahrheit lebend, in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Und von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden, durch alle Gelenke, die einander Handreichung oder Hilfestellung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, also von ihm aus vollbringt der ganze Leib das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Lasst uns noch kurz beten. Vater im Himmel, ich möchte dich ganz herzlich bitten in Jesu Namen, dass du uns heute zeigst, was Gaben sind und dass du jedem Einzelnen zeigst, womit du ihn begabt hast und wie er seinen Nächsten in der Gemeinde oder auch die ganze Gemeinde erbauen kann und mit zur Vollkommenheit führen, zu der wir alle gelangen wollen, zur Christusähnlichkeit. Amen. Nun, wenn es um Gnadengaben geht, und das ist das Erste, was ich heute klären möchte, und das Zweite wird sein, wie erkennen wir unsere Gnadengabe? Und die dritte Frage, die ich beantworten will, ist, wie leben wir unsere Gnadengabe aus? Also wenn es um Gnadengabe geht, müssen wir natürlich erstmal verstehen, was sind Gnadengaben? Nun, erst einmal ist das relativ einfach. Es sind Geschenke, die wir von Gott bekommen und die wir aus Gnade bekommen. Also diese Geschenke bekommen wir nicht, weil wir sie verdient haben, sonst wäre es ja nicht Geschenke, sondern Lohn. Und diese Geschenke bekommen wir auch nicht, weil wir Gottes Kinder sind, aufgrund irgendwelcher Verwandtschaftsverhältnisse. Ja, jeder von uns beschenkt seine Kinder zu Weihnachten und zum Geburtstag und auch sonst, weil sie unsere Kinder sind. Einfach nur deswegen. Selbst wenn sie 364 Tage des Jahres ungehorsam gewesen sind, beschenken wir sie. Man könnte sagen, aus Gnade. Aber den Nachbarn beschenken wir nicht aus Gnade. Ja, auch wenn er 300 62 Mal nur ungehorsam gewesen ist seinen Eltern. Also wir beschenken unsere Kinder, weil es unsere Kinder sind. Und Gott beschenkt uns nicht, weil wir seine Kinder sind, denn seine Kinder sind wir ja erst geworden, als wir uns bekehrten und er uns adoptierte. Vorher waren wir ja Feinde. Also das sind Geschenke, die Gott seiner Gemeinde gibt, über die Errettung hinaus. Natürlich ist die Errettung auch ein Gnadengeschenk. Epheser 2,7 sagt das. Aber hier geht es um ein Geschenk, das Gott dir gibt, aber nicht, dass du für dich nutzt, sondern für jemand anderen, für die Gemeinde, damit dort Wachstum geschehen kann. Wir dürfen das nicht mit natürlichen Begabungen verwechseln. Sie können miteinander Hand in Hand zusammengehen. Aber die Gnadengaben Gottes ist eine Fähigkeit, eine übernatürliche Fähigkeit, die wir nicht erlernen können an und für sich, die der Geist uns gibt, damit wir mit dieser Fähigkeit anderen in der Gemeinde nützlich sind. Also es ist eine Gnadengabe. Nun, wenn das so ist und wir das nicht mit ganz natürlichen Begabungen, Fähigkeiten und besonderen Dingen verwechseln wollen, dann müssen wir natürlich dieses Wort jetzt mit Leben füllen. Wir fragen uns, was ist das praktisch? Wie sieht das aus? Was gibt es an Gnadengaben? Wie viele gibt es? Nun, ich denke, sehr viele, sehr, sehr viele sogar. Vielleicht sogar genauso viele Gaben, wie es Christen gibt. Ich möchte einige Gaben vorlesen, die die Bibel erwähnt. Und ich denke, das ist nicht verkehrt, wenn ich hier tatsächlich einmal alle Gaben, die ich entdeckt habe, die die Bibel als Geistesgabe bezeichnet, euch vorlese. Ich habe eine Tabelle dazu. Und ihr einfach einen Blick dafür bekommt. Und ihr werdet merken, es geht hier um weit mehr als um die Gabe zu predigen und zu singen, von dem ich noch nicht mal weiß, ob es überhaupt eine Gabe ist. Und weiß ich nicht, noch so ein paar solcher Gaben. Eine Begabung ist sehr, sehr viel umfangreicher. Und ich hoffe, euch das heute zeigen zu können. Die größte Auflistung haben wir in Korinther 12. Da wird von Wort der Weisheit gesprochen. Oder jemand ist ein Wort der Erkenntnis gegeben. Hier schon merken wir, es ist sehr nahe zusammen. Wenn jetzt ein Redner redet, hat Gott ihm denn nun ein Wort der Weisheit oder ein Wort der Erkenntnis gegeben? Beide haben offensichtlich von Gott die Fähigkeit, etwas, was sie aus der Bibel bekommen haben, weiterzugeben. Aber der eine hat mehr die Erkenntnis der Lehre, der andere hat mehr eine Weisheit zu leben. Also es sind unterschiedliche Schwerpunkte, die einzelne Prediger zum Beispiel haben können. Wir merken hier schon, es ist nicht diese Kategorie und diese Kategorie, da gibt es so viele Unterschiede. Wenn Paulus beispielhaft von Weisheit und Erkenntnis spricht, warum können wir denn nicht sagen, dem anderen ist ein Wort der Ermahnung gegeben oder dem ist ein Wort des Trostes gegeben? Da müssen wir uns fragen, kriegt er das jeden Tag oder jeden Sonntag oder nur an dem Sonntag, an dem er dran ist zu predigen? Oder vielleicht völlig unabhängig von der Predigt, einfach so im Leben zusammen, gibt der Geist jemandem ein Wort der Erkenntnis, dass du mit einem einzigen deiner Geschwister im Glauben teilst, um ihm zu helfen, vollkommener zu werden. Also eine Gabe ausüben ist nicht automatisch einen Dienst in der Gemeinde zu. Es ist natürlich auch ein Dienst, aber nicht als Aufgabe, sondern ein Ausüben einer Gabe. Weiter wird dort genannt Glauben. Wir denken vielleicht, alle müssen doch Glauben haben. Aber nein, Paulus sagt, einige haben besondere Gabe des Glaubens. Oder Gaben der Heilungen, Mehrzahl. Also scheint Paulus verschiedene Arten von Heilungen zu meinen. Wirkungen von Wunderkräften, Weissagung, Geisterunterscheiden, Sprachenreden, Auslegung der Sprache, Apostel, Prophet, Lehrer, Hilfeleistungen. Was müssen wir uns unter Hilfeleistung vorstellen? Das kann doch alles und gar nichts sein. Da gibt es eine große Palette von verschiedenen Arten, wie wir einander helfen können. Und das kann eine Gabe sein. Gabe der Leitung. In Römer wird lehren, dienen, ermahnen, geben, vorstehen, Barmherzigkeit genannt. Übrigens, das Wort dienen in Römer ist anders als an vielen anderen Stellen nicht Sklave sein, wie ein Sklave, die Arbeit eines Sklaven zu tun, sondern da heißt es dienen, also Diakonos, so wie wir heute Diakonie, also Gutes tun dem anderen, ihm mit etwas Gutem dienen. Oder in Epheser, Apostel, Propheten, Lehrer, Hirten, Evangelisten. In Petrus, der sagt sehr viel weniger und spricht vom Reden und vom Dienen. Auch wieder dieses Diakonos, also dieses Gute dem anderen tun. Je nach Zusammenhang könnten wir vielleicht auch noch das Leiden in Philipper 1,29 nehmen. Da sagt Paulus, euch ist die Gnade gegeben. Genauso wie hier in Epheser, es heißt, euch ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Also jeder hat nach seinem, nach Gottes Maß eine Begabung bekommen. Genauso formuliert er das und sagt, euch ist die Gnade gegeben zu leiden. Wer von uns möchte gern die Gnadengabe des Leidens haben? Freiwillig jemand? Und wenn wir leiden werden müssen, werden wir dankbar sein, wenn wir sie haben. Und Gott teilt aus, wie es nötig ist in einer Gemeinde. Also Gnadengabe bedeutet nicht, dass du etwas wunderbar kannst und in America's Got Talent auftrittst, um dich zu präsentieren, wie gut du etwas kannst, in irgendwelchen Talentenshows. Eine Gabe von Gott zu bekommen bedeutet, einen Auftrag als Sklave für einen Sklavendienst zu bekommen. Na gut, dass unser Herr ein liebender Herr ist. Einer, der sich um uns sorgt und der nicht uns ausnutzt. Petrus spricht in 1. Petrus auch von Unrecht erdulden. Oder in einem Zusammenhang Gott erkennen. Offensichtlich ist eine gewisse Art von Erkenntnis auch eine besondere Begabung, die Gott Einzelnen gibt. Aber nicht, damit sie die für sich haben, die Erkenntnis, sondern damit sie die teilen, damit sie diese Erkenntnis weitergeben, um anderen zu helfen, im Glauben weiter zu wachsen. Also was ich sehr interessant fand, war, dass viele dieser Gaben an anderen Stellen aber nicht als Begabung für jemanden besonders erwähnt werden, sondern sie werden an anderen Bibelstellen als Charaktereigenschaften eines Christen aufgezeigt, die jeder Christ haben soll. Zum Beispiel Glaube, Lehren. Am Ende fand ich so viele Bibelstellen über das Lehren, dass ich glaube, dass jeder in der Gemeinde lehren muss können. Zumindest am Ende. Nicht am Anfang, aber am Ende. Selbst die Frauen werden unabhängig von ihrer Begabung aufgefordert, die alten Frauen sollen die Jungen lehren, ihre Männer zu lieben, Kinder zu lieben, so Sachen. Da wird nicht gesagt, die begabten Frauen. Alle sollen lehren, also alle Frauen, egal ob ihr begabt seid oder nicht. Es ist euch gesagt, ihr sollt lehren. Wenn es also einige gibt, die eine Gabe des Lehrens haben, dann ist das also mehr als der Durchschnitt, könnte man vielleicht so sagen. Oder dienen. Wir sind alle aufgerufen zu dienen, aber einige haben eine besondere Begabung zu dienen. Wir sind alle aufgefordert zu ermahnen, aber es auf der anderen Seite wird die Gabe der Ermahnung auch gesondert als besondere Gabe genannt. Ermahnen sollen wir alle und doch gibt es einige, die diese besondere Fähigkeit haben, in einer Art und Weise den anderen zu ermahnen, dass er nicht nur einfach vom Kopf weiß, dass ich jetzt schon wieder was falsch gemacht habe, sondern er wird ermutigt, tatsächlich sein Leben zu ändern. Man kann unterschiedlich ermahnen. Und es ist wohltuend, wenn man in der Gemeinde jemanden hat, der diese Gabe des Ermahnens hat, um jemanden mitzunehmen. So ganz in Liebe, mit Überzeugungskraft, mit Geisteswirkung, dem anderen zu helfen, seine Lebensrichtung zu ändern. So sieht Gabe aus. Geben. Es gibt eine Gabe des Gebens. Wir alle sind aufgefordert zu geben. Dem anderen von unserem Geld etwas zu geben, den Bedürftigen zu geben, den Armen und auch nicht nur den Armen, sondern generell unser, was wir haben, zu teilen. Und doch gibt es einige, die haben die besondere Gabe des Gebens. Und wenn wir den Philipperbrief lesen, scheint mir, dass die in ihrer Gemeinde ganz viele hatten, die eine solche Begabung hatten, über ihr Vermögen hinauszugeben, nur damit der Paulus genug hat, um das Evangelium weiter zu verkünden. Also einfach nur geben kann eine Begabung sein. Barmherzigkeit üben ist das Gleiche. Alle sollen barmherzig sein und trotzdem wird sie in Römer 12, 8 auch als besondere Begabung erwähnt. Oder auch das Reden. Wir alle sollen reden. Wir werden in den nächsten Monaten mehr darüber sprechen. Epheser 4, Vers 25 und später Vers 29 wird vom Reden gesprochen. Alle sollen wir in einer gewissen Weise reden. Niemand ist aufgefordert, stumm zu bleiben sein Leben lang. Und trotzdem gibt es einige, die sind in ganz besonderer Weise begabt, Gottes Worte zu reden. Und wenn wir das miteinander ins Verhältnis setzen und verschiedene andere Bibelstellen noch hinzufügen, also miteinander vergleichen, unter anderem 1. Korinther 13, scheint es mir wie folgt zu sein. Die Gnadengabe, so könnte man zusammenfassen, die Gnadengaben sind sehr vielfältig und sehr oft, aber nicht immer, Charaktereigenschaften oder Fähigkeiten, die alle Christen erstreben und ausleben sollen. Der Geist Gottes gibt aber jedem Einzelnen die Befähigung, eine oder mehrere dieser Eigenschaften bzw. Fähigkeiten in einer einzigartig ausgeprägten, besonders zu beherrschen, also einzigartigen, ausgeprägten Art und Weise besonders zu beherrschen. Ich möchte das noch einmal lesen. Die Gnadengaben sind sehr vielfältig und sehr oft, nicht immer, Charaktereigenschaften oder Fähigkeiten, die alle Christen erstreben und ausleben sollen. Der Geist Gottes gibt aber jedem Einzelnen die Befähigung, eine oder mehrere dieser Eigenschaften in einer einzigartigen Ausprägung besonders zu beherrschen. So könnten wir die Gnadengaben grob erstmal definieren und sagen, eine Gnadengabe ist also etwas, was der Geist dir gibt, in besonderer Weise auszuleben, besser als die anderen es tun, und das kann alles Mögliche sein. Nun, vielleicht wollt ihr jetzt natürlich diese eine Frage beantwortet haben, wie erkenne ich meine Gnadengabe? Das ist wirklich eine schwierige Frage. Wir haben in der Bibel nämlich keine Auflistung von Erkennungsmerkmalen, wie du erkennen kannst, dass der Geist dir die Gabe gibt und wie du das erkennen kannst. Und es war ein bisschen schwierig und ich musste viel forschen, um irgendwie mal zu einer Antwort zu kommen, aber irgendwann musste ich eine Antwort haben. Und ich möchte mal eine Hilfsfrage stellen. Ich arbeite heute ein bisschen gerne mit Hilfsfragen. Manchmal hilft es uns, die Fragen ein bisschen anders zu stellen und dann merken wir auf einmal, worauf es ankommen könnte zumindest. Also Hilfsfrage Nummer 1. Wie erkennst du deine natürliche Gabe? Woher weißt du, welche Fähigkeiten ihr ganz natürlicherweise habt? Ist es nicht so, während wir Verschiedenes ausprobieren, in der Schule alles machen müssen, merken wir mit der Zeit, dass uns das eine liegt und das andere gar nicht liegt. Da merkt der Schüler, dass er in Mathe die Hälfte versäumt hat, nicht mitgekriegt hat, die Hausaufgaben auch nur halb macht, aber wenn der Test kommt, sind es immer Einsen. Offensichtlich liegt Mathe ihm und er ist mathematisch begabt. Und in den ganzen Englisch- und Französisch-Vokabeln könnte er auch 5 Stunden jeden Tag üben und er kriegt nur die Hälfte davon hin. Also das waren jetzt 2 Extreme, ja. Und so merken wir, es gibt eine natürliche Begabung, die wir sozusagen als Bild nehmen könnten für die Geistesgaben. Diese natürlichen Begabungen sind unterschiedlich. Der eine sagt, mir liegt Mathe mehr als Sprachen. Und da ist ein geringerer Unterschied. Er muss auch für Mathe kräftig lernen, damit er gute Noten kriegt. Der andere sagt auch, mir liegt Mathe mehr als Sprachen, aber er geht mit dem Vergleich mit dem anderen sehr viel höher in Mathe. Der ist ein Genie. Selbst unter Mathebegabten gibt es starke Ausprägungen. Der eine ist sehr stark, der andere weniger stark begabt. Ähnlich dürfte es auch mit unserem Glaubensleben sein. Erstens, wir haben unterschiedlich ausgeprägte Fähigkeiten. Also derjenige, der die Gabe des Lehrens hat, hat sie nicht in gleicher Art und Weise wie der andere, der die Gabe des Lehrens hat. Sie haben sie unterschiedlich, sowohl in unterschiedlichen kleinen Bereichen als auch in unterschiedlicher Ausprägung. Und ich denke, wenn wir als Christen lernen würden, konsequent und sagen, so wie in der Schule, in unserem Leben, wenn wir in der Lebensschule Gottes einfach alles lernen. Ich lerne alle Eigenschaften, die ich lernen muss als Christ. Und dann wirst du merken, dass es Dinge gibt, die dir leichter fallen und solche, die dir nicht so leicht fallen. Und wenn du dich um alles bemühst, wirklich in allen Bereichen vollkommen Christus darzustellen, vollkommen Christus ähnlich zu sein, wirst du merken, dass es dir in einigen Dingen viel leichter fällt, in einigen Bereichen. In anderen Bereichen fällt es dir sehr schwer, so ähnlich wie Christus zu sein. Und dann kannst du schon merken, meine Begabung liegt eher dort und sie liegt nicht hier. Aber wenn du nicht achtsam bist, um überall zu wachsen und Christus gleichgestaltet zu werden, ihm ähnlicher zu werden, sondern dich mit dem Teil begnügst, wie du bist, so wie ein Grundschulkind, das sagt, zweite Klasse in der Schule, wozu brauche ich mehr? Die Buchstaben kenne ich jetzt alle und die Zahlen auch. Dann wird dieses Kind wahrscheinlich nie merken, wo seine Begabungen sind. Ich habe zum Beispiel in meinem Leben einmal gemerkt, dass ich gar nicht mal so unfähig bin, künstlerisch, also mit dem Malen, als ich irgendwann mir wirklich viel Zeit für ein Bild genommen habe. Ich war selbst erstaunt. Ich wusste es nicht, dass ich diese Fähigkeit hatte zu malen. Ich bin nicht ein besonderer Künstler, aber es hat mich überrascht, was dort rauskam. Seitdem weiß ich, wenn ich mich anstrenge, kann ich das durchaus auch. Ist nicht mein Hauptbereich im Leben, deswegen habe ich das auch ziemlich sein lassen. Aber das ist nur ein Beispiel davon. Wenn du ein Kind immer auf die Feldarbeit schickst, wird es vielleicht nie merken, was für ein besonders sprachbegabter Mensch er ist. Und wenn wir Christen verkümmern in irgendeinem Bereich und uns nicht wirklich überall weiterbilden, um in allen Lebensbereichen Christus ähnlicher zu werden, vielleicht ist das einer der Gründe, weshalb du einfach noch nie verstanden, noch nie gemerkt hast, wo deine Gabe ist. Das ist eine Sache, die wir uns sehr stellen sollten. Nun, ich möchte, wenn wir nach unserer Gabe suchen, musst du wissen, wonach du suchst. Nicht, dass wir falsche Vorstellungen von Gaben haben, einfach noch ein paar Schlagworte so zum Überlegen. Eine Gnadengabe ist eine Befähigung, die du erst nach der Wiedergeburt bekommen hast. Sie kann durchaus auf dem Boden natürlicher Fähigkeit entstehen, die vor der Wiedergeburt waren, aber die eigentliche Geistesgabe kannst du erst als Wiedergeborener bekommen. Die Art der Gabe kann sehr unterschiedlich sein. Das hatte ich schon mehrfach angesprochen. Die Ausprägung ist unterschiedlich. Also der eine kann die gleiche Gabe sehr viel besser als ein anderer. Auch das hatte ich angesprochen. Es muss nicht etwas Besonderes sein. Es können auch unscheinbare Dinge sein, wie einfach geben oder Barmherzigkeit üben. Die Suche nach Fähigkeit, die du ohne zu lernen plötzlich beherrschst, ist eine sehr schädliche Suche. Ja, wenn du glaubst, mit der Gabe müsstest du etwas haben, das du kannst, ohne es gelernt zu haben, dann irrst du. Nehmen wir einmal Paulus. Er ging in die Wüste, wo er das Evangelium von Gott bekam und forschte auch in den Schriften, um mehr an Erkenntnis zu gewinnen. Und ich werde jetzt aufgrund der Zeit die vielen Beispiele weglassen. Aber es ist so gut wie immer eine Ausbildung nötig. Warum heißt es denn, dass die Leiter der Gemeinde die Gemeinde zurüsten sollen, damit die Gemeinde, die dann zugerüstet ist, die sozusagen eine Ausbildung bekommen hat, dann einander helfen kann, jeder mit seiner Gabe? Also wir brauchen immer eine Art von Ausbildung und ich hatte euch letztens zwei Schlagworte gegeben. Für die Ausbildung brauchen wir was? Gebet und Erkenntnis. Und mit Erkenntnis meinte ich nicht viel Wissen, alles Mögliche zu verstehen und zu erkennen in der Bibel, sondern Gott mehr erkennen, seinen Willen mehr erkennen, egal ob oft du intellektueller oder auf sehr einfache Art das erkennst. Gottes Wort zu erkennen und zu beten. Das sind unsere Art, wie wir uns vorbereiten. Suche nicht etwas Konstantes. Es kann sein, dass wir immer nur vorübergehend bestimmte Begabungen haben. Wir sehen das bei den Propheten. Wenn ein Prophet sagen würde, ich bin nur dann ein Prophet, wenn ich jede Woche eine prophetische Botschaft bekomme. Nein, das ist nicht so. Manchmal gab es Propheten, die haben 3, 4, 5 Botschaften bekommen und dann nie wieder. Trotzdem werden sie als Propheten bezeichnet. Wir wissen von Paulus, dass er die Gabe des Heilens hatte, später nicht mehr. Da sagte er seinem Timotheus, trink auch ein bisschen Wein und nicht nur Wasser, um deinen Magen unwohl sein. Er hätte ihn doch mit seinem Schweißtuch einmal drauflegen und heilen können. Hat hunderte Menschen so geheilt. Und jetzt musste er ihm medizinische Ratschläge geben. Also es kann sein, dass Gott dir heute das eine, morgen das andere gibt. Es gibt nirgendwo in der Bibel die Garantie, dass du eine Begabung für immer behalten wirst. Es kann sich ändern. Das Einzige, was laut Bibel mir scheint, wirklich bleibt, sind Leitungsämter. Also wer einmal Apostel war, ist immer Apostel. Wer einmal Prophet war, ist immer Prophet. Lehrer bleibt Lehrer. Ältester bleibt Ältester. Es gibt so Ämter, die bleiben mit den jeweiligen Befähigungen. Aber nicht jede Gabe muss immer durchgehen bleiben. Du könntest eine Gabe haben, von der du noch nie als Gabe gehört hast, weil es so verschieden ist. Zum Beispiel vergessen. Vergeben, im Sinne von vergeben. Nicht nachtragen. Und es kann sehr ermutigend sein, wenn man jemanden in der Gemeinde hat, wo man wirklich merkt, der vergisst so schnell das Böse, das man ihm angetan hat. Und über das Gute des Nächsten spricht er auch 5 Jahre später. Das wäre eine gute Gabe. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal eingefallen ist, dass das eine besondere Gabe sein kann. Aber es würde die Gemeinde bereichern, sehr stark bereichern, wenn man ein solches Vorbild des Vergebens hat und des Vergessens. Zuhören. Vielleicht weiß jetzt keiner, wer gemeint ist. Aber in der Tat, es gibt ja mindestens 2 bei uns in der Gemeinde, über die ich mich immer freue. Und ich ab und an auch anderen Leuten gesagt habe, die haben die Gabe des Zuhörens. Das Predigen ist ermutigender, wenn die da sind. Ich hätte gern ein paar mehr als nur 2. Also, ich denke, es sind auch schon einige mehr geworden. Aber also, zuhören tun ja alle mehr oder weniger. Ne? Manchmal schlafen auch einige. Einige toben auch. Von denen erwarte ich nicht, dass sie mir zuhören. Zuhören tun alle, aber es ist eben so eine besondere Art von Zuhören. Ein Zuhören, wo ich immer wieder darüber einfach staune und sage, das ist erstaunlich. Das ist mir früher nie aufgefallen, dass die so aufmerksam zuhören. Immer. Das ist schön. Vielleicht hast du eine Gabe, von der du noch gar nicht wusstest, dass es deine Gabe ist. Dann ist es umso wichtiger, dass wir immer im Geist leben, um diese Gabe auszuüben zum Segen für die anderen, selbst dann, wenn wir das mit unserem Kopf nicht ganz begreifen, dass das jetzt unsere besondere Gabe ist. Ist ja auch nicht schlimm. Wichtig ist, dass du diesen Dienst tust. Und wenn du immer im Geist lebst, wird er dafür sorgen, dass du zum richtigen Zeitpunkt das Richtige tust. Aber eigentlich sagt die Bibel, dass wir mit der Gabe, die wir haben, einander dienen sollen. Und das ist eine ganz besondere Aufforderung, die eigentlich voraussetzt, dass du weißt, welche Gabe du hast. Hilfestellung zum Erkennen der eigenen Gabe. Es gibt Nachweisverfahren, es gibt Ausschlussverfahren. Nachweisverfahren heißt, ich merke daran, das ist es. Ausschlussverfahren heißt, ich merke an einer bestimmten Sache, die ist es nicht. Und ich möchte euch ein paar solche Hilfestellungen geben. Wieder eine Hilfsfrage. Nachweisverfahren. Was von dem, das Jesus tat, könntest du relativ gut im Vergleich zu anderen Sachen? Jesus war der Einzige, der vollkommen in allem war. Ja, keiner von uns wird in allem gleich vollkommen sein, aber vielleicht gibt es eine Sache, die du sehr viel mehr an diese Vollkommenheitsgrenze, also näher heranreichst als anderswo. Das könnte deine Gabe sein oder ein Hinweis auf deine Gabe zumindest. Du kannst sie erst sicher erkennen, wenn du sie auch ausgeübt hast, wie bei den Kindern in der Schule, die alles machen und irgendwann merken, was sie können und was nicht. Und andere könnten es dir sagen. Und ich denke, dass gerade viele verschiedene, besondere Klassen von Gaben, die brauchen die Rückmeldung von den anderen, zum Beispiel Lehrer. Vielleicht ist jemand, der viele Worte hat, der Meinung, er könne lehren. Aber wissen tut er es dann, wenn er weiß, ob die anderen es verstanden haben. Ja, es gibt in der Schule genügend Lehrer, die Lehrer heißen und nicht Lehrer sind. Und es gibt einige, die sind Lehrer, also wenn die einen Unterricht machen, dann behält man das manchmal für sehr, sehr lange sogar. Und in der Gemeinde, ob der Lehrer in der Gemeinde ein Lehrer ist, da müssen die anderen es ihm sagen. Das weiß er nicht, er hat es verstanden. Aber ob es wirklich geben kann, das Ganze auch für Predigen oder Trösten und Ermahnen, ob dein Ermahnen wirklich ein ermutigendes, schönes, geistgewirktes Ermahnen ist, da ist es gut, wenn der andere es dir sagt. Sonst sagst du immer, ich kann gut ermahnen, und was du eigentlich gut kannst, heißt Strafzettel verteilen. Also, wir brauchen die Rückmeldung, wir müssen das manchmal einander sagen. Die Tätigkeit, ein ganz wichtiges Kriterium, die Tätigkeit, die du tust, bringt Frucht, idealerweise viel Frucht. Wenn du etwas tust und von deiner natürlichen Fähigkeit gut tust, aber es bringt nicht geistliche Frucht, also keiner bekehrt sich dadurch und keiner wird dadurch Christus ähnlicher, erfährt Veränderung im Leben, dann kannst du davon ausgehen, dass das möglicherweise eine natürliche, aber nicht eine Geistesgabe ist. Denn eine Geistesgabe wirkt Frucht. Das ist wichtig. Auch das ist etwas, wo wir einander Dinge sagen müssen. Beispiel Predigt. Nehmen wir einmal Predigt eines Predigers. Eine Predigt muss lebensverändernd sein. Ein guter Redner, dessen Vorträge nicht lebensverändert sind. Er bringt viel Erkenntnis und er kann das sehr gut sagen, nichts daran auszusetzen. Aber wenn er einen Vortrag hält in der Gemeinde, dann sagen alle, oh, nett. Aber bei keinem verändert sich etwas im Leben. Dann bezweifle ich eine Geistesgabe des Predigens bei diesem Menschen. Eine Predigt muss eine lebensverändernde Wirkung haben. Natürlich kann das auch an den Zuhörern liegen. Ja? Wenn die immer schlafen, dann, egal wie gut man dann predigt, dann funktioniert nichts. Aber es ist ja nicht so, dass alle immer schlafen. Und wenn man so quer durch die Gemeinde geht und bei keinem oder bei kaum einem sich irgendetwas verändert, wenn der predigt, dann muss man sich überlegen, ob der wirklich die Geistesgabe des Predigens hat. Und möglicherweise ist aber dieser gleiche gute Redner in seinen administrativen Aufgaben, also wenn er so verschiedene organisatorische Sachen macht, einfach ein so hingegebener Organisator, der alles so wunderbar organisieren kann, dass er einfach für viele in der Gemeinde einfach etwas Schönes ist, mir sagen, wenn der etwas in die Hand nimmt, das funktioniert so gut. Und seine Art, in Treue etwas zu organisieren, verändert Menschen, dass sie treuer werden. Da hat er möglicherweise die natürliche Fähigkeit zu reden und Vorträge zu halten, aber die Geistesgabe zu organisieren, zusammenzuhalten. Versteht ihr, was ich meine? Also eine Geistesgabe muss Frucht bringen. Also eine Hilfsfrage: Womit könntest du am ehesten anderen helfen, geistlich zu wachsen? Das ist eine Frage, die wir uns stellen sollten. Einige Ausschlussverfahren. Du bist zu bestimmten Tätigkeiten unfähig. Wenn jemand einfach nicht sehen kann, wenn jemand einfach nicht leiten kann, dann hat er auch nicht diese Geistesgabe. Dann kann man solche Dinge schon mal ausschließen. Oder du brauchst überdurchschnittlichen Aufwand, um es zu lernen, um ein bisschen davon zu können. So, zum Beispiel bei mir das Singen. Es wäre jetzt, glaube ich, nicht ganz hoffnungslos, mir das Singen beizubringen. Aber ich müsste so viel Aufwand reinsetzen, dass ich die Gabe mit Sicherheit nicht habe. Es lohnt sich einfach nicht, so viel Zeit da hinein zu investieren. Es gibt viele andere Dinge, die ich besser kann. Also auch im Natürlichen. Ein fruchtloser Dienst oder ein fruchtarmer Dienst kann ein Hinweis darauf sein, dass das nicht deine Geistesgabe ist. Es kann natürlich auch sein, dass du vielleicht in Sünde lebst. Daran liegen, ja. Oder dass andere nicht zuhören. Es kann auch andere Ursachen haben, aber es kann auch daran liegen, dass es nicht deine Geistesgabe ist. Die Rückmeldung durch andere, dass andere es dir widerspiegeln, da kommt nicht diese Art von Segen. Achtung, das Geschlecht, ob du eine Frau oder ein Mann bist, ist kein Ausschlusskriterium für eine Geistesgabe. Keine Frau kann sagen, weil ich eine Frau bin, habe ich nicht die Gabe des Lehrens. Also ich habe so etwas in der Bibel nicht gefunden. Eine Frau wird nicht das Amt des Lehrens in der Gemeinde haben. Das ist wohl richtig. Da gibt es Ausschlusskriterien. Ja? Sie soll nicht Pastor werden, sie soll nicht lehren, nicht predigen. Aber die Gabe zu lehren kann sie trotzdem haben. Dann lehrt sie natürlich nicht in der Gemeinde und sie lehrt nicht Männer. Aber trotzdem kann eine Frau auch die Gabe des Lehrens haben. Die Geistesgabe, nicht nur eine natürliche Fähigkeit. Also das Geschlecht ist nicht ein Ausschlusskriterium. Keiner kann hier sagen, weil ich Frau bin, ist das und das für mich schon mal ausgeschlossen. So, eine letzte Sache, die wir zum Schluss letztlich dann vielleicht noch bedenken müssen. Wenn du alles getan hast und du weißt immer noch nicht, welche Gabe du hast, es sind schon Jahre vergangen und du hast überall bemüht, dich all diese Ratschläge zu befolgen. Ein nicht wiedergeborener Christ hat keine Geistesgaben. Das heißt, wenn du tatsächlich einer wärst, der keine Geistesgabe hat, muss man sich letztlich fragen, bin ich überhaupt wiedergeboren? Ja, ich weiß, dass es theoretisch ist, weil wir oft das praktisch so nicht sagen. Also wir können nicht jemandem ins Gesicht gucken und sagen, du hast keine Geistesgabe, du bist nicht wiedergeboren. Das können wir so nicht. Aber jemand, der wirklich ein Problem damit hat, herauszufinden, welche Geistesgabe er hat, und niemand kann ihm eine bestätigen, dann sollte man sich auch wirklich manchmal fragen, bin ich ein Christ? Bin ich wiedergeboren? Oder auch lebe ich in Sünde als Wiedergeborener und muss Buße tun? Auch das ist natürlich eine legitime Frage, aber das wollte ich zur Vollständigkeit noch einmal sagen. Wie leben wir unsere Gnadengaben aus? Das ist der Punkt 3. Und dazu hatte ich schon vieles gesagt in den letzten Predigten, deswegen möchte ich hier nur eine Aufzählung machen und dann zum Schluss gehen. Erstens, einander dienend. Die Gnadengabe leben wir einander dienend aus. Nicht, dass du mit deiner Gabe über den anderen herrschst, ihn lenkst oder ihn bestimmst. Dienen, wie ein Sklave. Einander liebend üben wir sie aus. Deswegen Korinther 13, genau das ist der Punkt von Korinther 13. Du kannst alle Gaben haben, wenn du nicht liebst, nutzt das nichts. Die Wahrheit lebend, was nutzt dir das, wenn du deine Gabe neben der Wahrheit der Bibel auslebst? Dann würdest du ja mit deiner Gabe in die Irre leiten. Das würde nicht der Geist tun. Wahrheit, in Wahrheit lebend, Wahrheit redend, Wahrheit wirkend, das ist das, wie wir einander dienen. Einander, also die Gnadengaben ausüben. Miteinander verbunden. Wir können die Gnadengaben nicht einzeln ausüben. Oft hast du nur einen Teil dessen, was die Gemeinde braucht. Und ein anderer hat einen anderen Teil. Und du alleine bist nichts. Deine Gnadengabe für sich alleine genommen ist nutzlos. Aber in Verbindung mit allen anderen wirkt der Geist. Wir müssen miteinander verbunden die Gnadengaben ausüben. Einander helfend, also unterstützend. Jeder nach seiner Leistungsfähigkeit. Niemand soll überfordert werden, keiner soll sich bequem zurückziehen. Und zuletzt zum allgemeinen Nutzen. Wir leben die Gnadengabe nicht aus zu unserem eigenen Nutzen, sondern zum Nutzen des anderen. Das sind wichtige Kriterien, wie wir die Gnadengabe ausleben sollen. Man kann das missbrauchen. Du kannst deine Gnadengabe missbrauchen. Das ist schlimm. Und das wollen wir behalten. Das sind all die Dinge, die ich bereits genannt habe und ich möchte jetzt auch nicht weiter darauf eingehen. Aber das ist das, wozu wir aufgerufen sind. Ist deine Antwort ja, egal wie die Frage Gottes aussieht? Im Bild gesprochen, nimm den Lappen, den Jesus dir reicht, und fang an zu putzen, zu dienen. Geh hin, lebe die Wahrheit in Liebe zu Christus hin. Diene treu mit deiner Gabe von Christus ausgehend. Wachse in allen Stücken hin zu Christus. Wenn du überall dich aktiv bemühst, vollkommener zu werden in jedem einzelnen Lebensbereich. Ich bin mir sicher, nimm es noch ins Gebet hinzu und Gott wird dir zeigen, welche Gnadengabe du hast. Sei schon mal vorab gewarnt, es ist wahrscheinlich nicht das, was du dir wünschst. Amen. Ich möchte noch zum Schluss beten. Wir können gerne aufstehen nach Möglichkeit und Wunsch. Unser Vater im Himmel, ich möchte dir zuallererst dafür danken, dass du jedem Einzelnen von uns eine Gnadengabe gegeben hast. Es ist für uns durchaus manchmal schwierig, diese Gnadengabe zu erkennen. Vielleicht auch deswegen, weil wir manchmal da etwas anderes verstehen oder nach etwas anderem suchen oder nicht bereit sind zu dienen. Ich möchte dich bitten, dass du uns formst in aller zuallererst wie ein Töpfer den Ton in die Hand. Nimm auch uns in deine Hand und forme uns jeden Einzelnen. Hilf uns in allen Lebensbereichen Christus ähnlicher zu werden, in all den Eigenschaften, die wir haben sollen. Und zeige jedem Einzelnen Stück für Stück, welche Begabung du ihm gegeben hast, wo er für dich fruchtbringend wirken kann in der Gemeinde, damit wir zusammen einander vollkommener machen. Dass jeder mit der Zeit bewusst weiß, das ist meine Gabe und die will ich wie ein Sklave treu dienen bis zum Schluss. In Wahrheit, in Liebe, mit Hingabe, in Verbindung mit den anderen, zum Nutzen der Allgemeinheit. Das ist unser Flehen in Jesu Namen, damit du geehrt und verherrlicht wirst und wir gemeinsam zu dir hin, dem Haupt Jesus Christus, wachsen.